Paulus hat im Kapitel 1 schon für die Epheser gebetet, nachdem er von ihrem Glauben gehört hat, dass sie Christus erkennen, dass sie den Reichtum in den Heiligen erkennen, und hat dann nochmal im Kapitel 2 dieses ganze Werk vor Augen gemalt, was der Herr getan hat. Dass er uns mit Christus zusammen lebendig gemacht hat, dass wir sein Werk sind, dass er seinen Leib hervorgebracht hat. Und er redet weiter im Kapitel 3 von dieser wunderbaren Haushalterschaft Gottes. Er malt ein Bild, er malt ja etwas aus dem Herzen Gottes in die Herzen der Geschwister. Nach dem ewigen Vorsatz, Kapitel 3, Vers 11, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Und nachdem er diese klare Offenbarung niedergeschrieben hat, betet er wieder für die Epheser. Aus diesem Grund beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch gebe. Und diese Haltung, die hat mich beeindruckt. Auch heute Morgen kam es heraus, dass wir in einem Kampf sind. Und der Paulus hatte das klar vor Augen. Er kannte die Heiligen, er kannte die Schwierigkeiten, die wir als Gläubige haben. Und er hat seine Knie gebeugt. Für die Geschwister. Er hat von sich selber weggeschaut, von seinen eigenen Kämpfen. Ihm ging es und uns geht es um die Herrlichkeit Christi in der Gemeinde. Und dafür, Geschwister, braucht er Menschen, die beten. Und zwar so wie hier Paulus. Da ist er ein Vorbild. Er betet für die Geschwister. Dass Christus, dass er uns gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ich möchte euch fragen heute Abend, habt ihr so schon für die Geschwister an eurem Ort gebetet? Oder habt ihr dieses Gebet nur für euch gebetet, was ja schon mal gut ist, aber der Blick geht weiter. Er braucht jeden von uns, dass wir beten für die anderen Geschwister am Ort. Es braucht nicht nur einen Paulus, der für die Epheser betet. Es braucht nicht nur die Ältesten, die für die Geschwister am Ort beten. Der Herr möchte uns alle dafür erwecken. Wenn der Herr unseren Geist erweckt mit dieser Vision des einen Leibes, die wir gestern Abend auch gehört haben, dann ist das Gebet für die Geschwister eine ganz logische Folge. Dann drängt der Herr in mir, für die Heiligen an meinem Ort zu beten, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Mit Kraft gestärkt zu werden. Es wendet meinen Blick weg von mir, von meinen Schwierigkeiten. Wir machen uns eins mit seinem Wunsch, dass er die Herrlichkeit bekommt in der Gemeinde. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus bis in alle Generationen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns dieses Gebet entdecken für die Geschwister an unserem Ort. Und ich sage euch, keiner von uns ist zu jung für so ein Gebet. Und keiner ist zu alt. Deswegen lebt es Paulus vor. Und er geht weiter in Kapitel 4 und sagt, so ermahne ich euch nun. Ja, vielleicht lass uns diese Verse gemeinsam lesen. Kapitel 4 in Epheser, Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn,
dass ihr eine Berufung Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über alle und in allen und in allen.
Amen. Nach so einer wunderbaren Vision kommt Paulus zur Wirklichkeit, zu unserem Wandel.
So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt.
Wer hat uns denn berufen? Ist das nicht wunderbar? Dieser große Gott, dieser große Schöpfer, der alles vorbereitet hat, um seine Gemeinde zu bekommen, hat uns berufen. Er hat uns, wie Petrus in seinem ersten Kapitel schreibt, im zweiten Brief, alles zum Leben und zur Göttlichkeit geschenkt. Alles zum Leben. Lass uns das Wort nehmen, wie es hier steht. Alles zum Leben. Unser tägliches Leben ist abhängig vom Herrn. Er hat alles geschenkt. Den möchte ich erkennen, der mir alles geschenkt hat. Zu dem möchte ich zurückkommen. Ja, wir hatten es gestern Abend schon. Komm zum Herrn zurück, zu dem, der alles geschenkt hat. Lass uns auch bewusst sein, ja, wer der ist, der alles zum Leben gibt. Dass wir nicht denken, das habe ich selber geschafft. Bereits im 5. Mose gibt es ein Kapitel, das habe ich vor einigen Wochen gelesen. Kapitel 8 ab Vers 11 möchte ich einfach vorlesen. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Und das ist eigentlich das, was hier in Epheser 4, Vers 2 steht. In aller Demut. Es fängt damit an, den Herrn nicht zu vergessen. Nicht sich selber für so wichtig zu nehmen. 5. Mose 8. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Das nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt. Wunderbar. So eine Haltung dürfen wir immer wieder uns zu eigen machen. Herr, es bist du, der mir Kraft gibt. Für mein tägliches Leben, es bist du. Wer hat dich heute Morgen aufgeweckt? Wer hat dich wach werden lassen? Der Herr? Er ist es, der uns Kraft gibt. Der Herr war damals schon im 5. Mose voller Sorge, weil er den Menschen gut kennt. Dass du nicht eines Tages sprichst, das habe ich selber gemacht. Satan, den Engel des Lichts, kennen wir. Und ich möchte kurz ein paar Verse aus Hesekiel 28 vorlesen, um bloßzustellen, wie dieser Engel des Lichts ist und war. Hesekiel 28, da benutzt er den Fürsten von Tyrus als Bild. So spricht der Herr, Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich,
Den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Siehe, du bist weiser als Daniel. Nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben. Dann Vers 6. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz.
Das war Satan. Das war dieser Engel des Lichts, der noch höher hinaus wollte. Der gedacht hat, das kann ich, das habe ich getan. Und Geschwister, diese Natur ist in die Menschheit durchgedrungen und hat auch nicht Halt gemacht vor unserem Fleisch. Jeder Mensch ist mit dieser überheblichen Natur durchdrungen. Und auch durch unseren Glauben sind wir davon nicht einfach befreit worden. Es steckt immer noch in unserem Fleisch. Und deshalb ist es so gut, dass wir den Herrn uns gegenseitig vor Augen malen, wer er ist. Damit wir uns demütigen unter seine mächtige Hand. Sie sagen, Amen, Herr, ich anerkenne, du bist größer. Und der Römerbrief sagt, der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Diese Haltung, dieses Überhebliche, ist heute so offensichtlich. Guck einmal ins Netz rein. Irgendwas wird gepostet und dann wird geachtet, wie viel Daumen hoch kriege ich. Es wird über Menschen berichtet, die so und so viele Follower haben. Das ist alles nur ein Rühmen einer Person. Ja, diese Personen können ihrem Leben nicht eine Sekunde länger geben, als der Herr bestimmt hat. Nicht eine Sekunde haben sie selber im Griff. Das haben wir gerade erlebt. Der Herr bewegt 2 Erdplatten und 50.000 Menschen sterben. Auch so einer, der vorher 100.000 Likes hatte, ist einfach weg. Ja, manchmal muss der Herr auch äußere Dinge benutzen, um zu demütigen. Wenn dieses Sprechen aus 5. Mose nicht das Herz trifft, hüte dich, dann braucht der Herr manchmal Äußerlichkeiten, um selbst uns Gläubige zu erinnern. Du hast es nicht so im Griff, wie du denkst. Sei dir bewusst und sei demütig. Ja, wo ich diese Bilder gesehen habe und diese Nachrichten aus der Türkei, konnte ich nur sagen, Herr, was habe ich jetzt noch zu sagen? Da hört jeder Stolz auf. Und das ist gesund für die, die der Herr am Leben behalten hat, ist sehr gesund. Ich muss sagen, Amen, Herr, danke, dass du mir vor Augen malst, wie groß du bist, wie kostbar es ist auch, dass ich heute noch lebe und dass du mich bestimmt hast für deine Gemeinde. Der Psalmist hat im Psalm 119 eine wunderbare Aussage gemacht darüber, dass der Herr demütigt. Wenn ich nicht mich selber demütige, dann demütigt der Herr. Psalm 119, Vers 71. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Satzungen lerne. Vers 75. Ich weiß, o Herr, dass deine Urteile gerecht sind und dass du mich in deiner Treue gedemütigt hast. Vers 67, vorher schon. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Sprechen. So eine wunderbare Haltung, die der Psalmist hier niedergeschrieben hat. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Wir können dankbar sein für alles, worin der Herr uns demütigt. damit wir in aller Demut in seinem Haus brauchbar sind, wie wir nachher lesen werden. Achtet mal darauf. Ich habe die letzten Wochen, in der Zeit, wo ich mich jetzt intensiver mit diesen Versen beschäftigt habe, auch ein bisschen darauf geachtet, wie der Herr ist, wie er reagiert. Und es ist erstaunlich, wie der Herr auch manchmal Situationen benutzt, um uns zu demütigen. Nicht damit er uns unterdrückt oder niedermacht, das ist nicht der Punkt, sondern brauchbar für seinen Plan, für seine Herrlichkeit. Weil mein Stolz ihm immer im Weg steht. Und ich möchte nur kurz einige Beispiele nennen, wo ich das in kostbarer Weise erfahren durfte. Das eine war vor 10 Tagen, hat mich meine Frau kritisiert oder korrigiert in einer Sache, wo sie recht hatte. Ja, wie reagiere ich? Schnell habe ich ein Gegenargument. Ja, aber. Aber wenn ich darauf achte, merke ich vielleicht, wie der Herr sie benutzt, um mich zu demütigen. Um mir zu zeigen, du bist doch nicht so gut, wie du dachtest. Meine Vorbereitung für heute Abend war auf einmal weg. Vom Computer gelöscht, nicht wieder auffindbar. Herr, wahrscheinlich möchtest du nochmal zu mir sprechen. Aber das war die zweite Reaktion. Ja, bei der ersten ärgere ich mich und überlege, wie kann ich was, bis ich gemerkt habe, der Herr sagt, komm, jetzt komm doch einfach wieder zu mir. Warum sollte ich es dir verschweigen, was ich dir schon mal gesagt habe? Wunderbar, lob den Herrn dafür. Das sind nur wirklich kleine Beispiele, aber sie haben mir gezeigt, dem Herrn liegt daran, dass wir seine Allmacht anerkennen. Sein Werk auch in uns anerkennen. Und wenn wir hier lesen, dass wir der Berufung würdig wandeln sollen, und hier steht in aller Demut, dann fängt es in meinem Herzen an. In aller Demut. Amen, Herr. Ich demütige mich vor dir, damit wir so wandeln können, der Berufung. Dafür demütigt uns der Herr. Nicht, dass ich mich dann rühmen kann und es erzählen kann und mich selber damit vielleicht sogar wieder in den Mittelpunkt stelle. So schnell passiert es. Der Feind ist ja schon sehr listig. Er weiß genau, wo er uns packt. Es ist wirklich kein Verhalten, dieses in aller Demut. Man kann es auch in seinem Kopf so interpretieren, ich bin jetzt demütig, ich schaue, dass ich nicht auffalle, dass ich möglichst mich zurückhalte, lässt sich alles antrainieren. Gibt's Kurse dafür. Aber nur mal in einer Diskussion nichts zu sagen, heißt nicht, dass ich demütig bin. Vielleicht bin ich so überzeugt von meiner Meinung, aber ich weiß genau, wenn ich diese Meinung bringe, gibt's nur Widerstand. Also halte ich mich lieber zurück. Stolz, aus voller Überzeugung über mich selber. Und wenn ich es ins geistliche Umfeld übertrage, es gibt eine Gemeinschaft und ich bin einfach still, weil ich einfach nichts ranlasse vom Herrn. Das ist auch eine Art von Stolz. Der Herr sagt, in aller Demut. In aller Demut, in Geduld, einander in Liebe tragend. Diese Demut, die der Herr in uns wirkt, Geschwister, ist nicht, dass wir das zur Schau stellen. Es geht hier um seine Gemeinde. Das ist wunderbar. Lass uns diesen Blick nicht vergessen. Es geht um den Leib Christi, um diese Vision. Aber damit diese Vision Wirklichkeit wird, braucht es meine Demut. Ich komme auf diese Demut nochmal zurück. Hier geht es jetzt weiter. Einander in Liebe tragend. Was ist das für eine Liebe? Der Herr hat seine Jünger bis aufs Äußerste geliebt, hat er in Johannes 13 gesagt. Und in Johannes 15, den Vers hatten wir, glaube ich, heute Morgen auch schon, sagt er, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Jetzt wird's praktisch. Ich kann mich auch sehr schnell zurückziehen in meinen individuellen Bereich, wo mein Gärtle ist, wo mich niemand stört. Aber Paulus redet hier eben weiter. Er sagt, in aller Demut einander in Liebe tragend. Es kommt sofort dahinter. Und da geht die Demut weiter als das, was ich gerade gesagt habe. Einerseits die Demut dem Herrn gegenüber über das, was er in mir getan hat oder in mir tun möchte. Andererseits auch Demut gegenüber dem Werk des Herrn in den Heiligen. Erst dann kann ich in Liebe tragen. Wenn ich diese Liebe des Herrn entdecke und empfange, bin ich bereit, mein Leben für die Geschwister zu lassen. Und nicht einander aus dem Weg zu gehen. Ich wiederhole nochmal von heute Morgen, ich brauche dich nicht. Sagt Paulus in 1. Korinther 12, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Da nehme ich Abstand. Da brauche ich dann gar nicht in Liebe tragen. Da ziehe ich mich vielleicht zurück, auch in meinen Stolz. Wir brauchen einander. In diesem Leib, wie es auch heute Abend schon rauskam, wir brauchen einander. Wir alle müssen in Liebe getragen werden. In dieser Liebe, die sich den Heiligen hingibt. In Philipper 2, Vers 2 und 3 sagt Paulus, so macht meine Freude völlig und denkt dasselbe, habt dieselbe Liebe, seid verbunden in der Seele und denkt das eine, tut nichts aus Selbstsucht oder für nichtige Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ist doch wunderbar. Habt dieselbe Liebe. Seid verbunden in der Seele und denkt das eine. Das erwärmt das Herz des Herrn, wenn in seinem Leib so eine Haltung da ist, dasselbe zu denken. Verbunden zu sein in der Seele, das ist was Wunderbares. Damit wir diesen Segen empfangen, einander in Liebe zu tragen. Geschwister, da ist so ein Segen drauf. Einander in Liebe zu tragen. Nicht von oben herab. Ach ja, diesen Bruder ertrage ich halt. Das ist die Vorstufe zu, ich brauche dich nicht. Nein, verbunden in der Seele. Auf Christus in dem Bruder ausgerichtet zu sein. Darauf ausgerichtet zu sein, dass auch dieser Bruder und diese Schwester ihrem Herrn lebt. In Römer 14, Vers 4 sagt Paulus, wer bist du, dass du einen fremden Haussklaven richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Und jetzt kommt eine wunderbare Aussage. Er wird aber stehen bleiben. Geschwister, lass uns mal an unsere Heiligen, an unserem Ort denken. Voller Glauben, er wird aber stehen bleiben. Das braucht die Demut des Herrn. Das braucht mein Leben mit dem oder durch den Demütigen. Er ist demütig, von Herzen demütig. Ich bin's nicht. Aber ich lebe durch Christus mit dieser Haltung. Er wird aber stehen bleiben. Denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Wieder diese Demut. Ich kann's nicht, aber der Herr kann ihn aufrecht halten. Lob den Herrn dafür. Ja, und dort, wo ich Mangel sehe, dort, wo wir Mangel sehen vielleicht bei Geschwistern, vielleicht hat der Herr uns an einem Punkt festgemacht, da sagt Paulus zu den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 12. Darum soll, wer meint, er stehe,
zusehen,
dass er nicht falle, weil sehr schnell auch ein Stolz aufkommen kann. Ich bin ja noch hier, nach so vielen Jahren. Ich habe es ja geschafft. Ah, das haben wir noch gerade schon mal gelesen. Dass du nicht sagst, meine Hand. Geschwister, das ist genau die Gefahr, dass der Feind uns an der Stelle packt. Was wir schon gesehen haben, was wir meinen, schon erkannt zu haben. Und es macht uns stolz. Der Hochmut kommt vor dem Fall. Und das haben wir ja auch leider erleben müssen. Der Herr kann mit Hochmut nicht umgehen. Dann wird auch mal aus der Gemeinde entfernt, weil er Demut braucht. In aller Demut einander in Liebe tragend. Geschwister, und diese Demütigung, die wir erleben durch den Herrn, also durch uns selber erst, wenn wir uns bewusst vor dem Herrn demütigen, dann aber auch durch den Herrn, der demütigt, damit wir nicht weiter irren. Sie ist dafür, dass der Herr uns gebrauchen kann in seinem wunderbaren Vorsatz. In meiner täglichen Bibellese bin ich an diese Stelle gekommen, wo über den Mose berichtet wurde, der demütigste Mensch auf Erden war. Das war er nicht einfach so. Ich lese euch mal einen Vers aus Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 22. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter geschult und war mächtig in Worten und Taten. Der war am Hof des Königs. Der wurde dort aufgezogen. Der hatte was zu sagen. Zu dem wurde sicher hochgeschaut. Ah, da kommt der, der aus dem Nil gefischt wurde und jetzt ist er an dem Königshof. Er war mächtig in Wort und Tat. Ja, und dann wissen wir, was passiert ist. In seinem Übereifer hat er dann einen Menschen umgebracht. Und der Herr hat ihn 40 Jahre lang aufs Abstellgleis gestellt. Ja, um ihn zu demütigen, aber nicht um ihn nur wegzuschicken. Er brauchte diesen jungen Mann. Er brauchte ihn, um das Volk herauszubringen. Und sie immer wieder auch daran zu erinnern, was der Herr getan hat. Aber dafür musste er ihn demütigen. Und diese Begebenheit in 4. Mose, wo dieser Satz fällt, dass er der demütigste Mensch auf Erden war, ich lese da mal den Zusammenhang vor. In 4. Mose 12 ab Vers 1. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Wir haben dann einen wunden Punkt gefunden. Seine eigenen Geschwister. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Und jetzt kommt der Vers, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. An der Stelle steht nichts davon, wie Mose reagiert hat. Gar nichts. Der nächste Vers ist, da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Ja, und dann bewies er, dass Mose sehr wohl in seinem Plan eine Rolle spielte. Dass es da eine klare Ordnung auch gab. Das fand ich sehr beeindruckend. Da steht nichts von Mose. Gar nichts. Mose hat den Herrn reagieren lassen. Wenn ich demütig bin, lasse ich den Herrn reagieren. In der Ordnung Gottes, ja, die fängt bei uns Menschen an, dass wir auch anerkennen, dass Gott eine Ordnung hat. Mann, Frau, da gibt es eine Ordnung. Der Herr sagt es sehr klar. Der Mann ist das Haupt der Frau. Wie ist die Gesellschaft heute? Das pure Gegenteil. Wie reagieren wir als Gläubige? Demütige ich mich unter seine Ordnung? Wir können die nächste Ordnung anschauen, die Gemeinde. Auch da gibt es eine Ordnung des Herrn, er als das Haupt. Aber dann gibt es ganz praktisch auch am Ort Aufseher der Herde, die der Herde vorstehen sollen, die die Herde führen sollen. Sehr schnell in mir, dass ich reagiere oder rebelliere vielleicht gegen diese Ordnung, weil ich meine, es besser zu wissen. So wie Miriam und Aaron. In ihrem klugen Kopf haben sie gedacht, ja, aber warum nur der Mose? Warum nicht auch wir? Wie sieht es an unserem Ort aus? Im Gemeindeleben. Geschwister, der Mose wurde demütig, damit der Herr ihn gebrauchen konnte in seinem Plan. Damit das Volk weitergeführt wurde durch die Wüste bis ins gute Land hinein. Dafür braucht er unsere Demut. Auch die Demut der Ordnung des Herrn gegenüber. Das nicht so schnell besser zu wissen. Und die Heiligen dann auch tragen zu können. Ja, der Mose hätte an der Stelle auch einfach Feuer vom Himmel fordern können gegen Miriam und Aaron. Er hat den Herrn reagieren lassen. Und ihr kennt es, ein paar Kapitel später kommt die Rotte Kora. Er wurde verschlungen. Er war demütig. Er hat es den Herrn machen lassen. Das ist eine wunderbare Grundhaltung auch im Gemeindeleben, Geschwister. Lass den Herrn machen. Bete du für die Heiligen, dass der Herr Wohnung macht in den Herzen der Geschwister. Und lass ihn reagieren. Ja, wir sehen im Alten und Neuen Testament immer wieder Menschen, die gedemütigt wurden, damit sie brauchbar wurden. Der Jona auch wurde gedemütigt in diesem Walfisch, damit er hinterher ein klares Evangelium predigen konnte. Selbst ein Johannes dann in der Offenbarung wurde auf Patmos verbannt. Aber wie konnte der Herr ihn benutzen für diese Offenbarung? Zurück zum Epheser 4. Ja, wir haben in aller Demut einander in Liebe tragend, damit der Herr seine Herrlichkeit bekommt in der Gemeinde. So schnell rege ich mich vielleicht auf über jemanden, weil er zu spät kommt oder weil sie immer das gleiche Lied vorschlägt oder weil er so laut Amen sagt. In aller Demut einander in Liebe tragend. Eifrig bestrebt, die Einheit des Geistes zu halten. In einer anderen Übersetzung heißt es, eifrig bestrebt, die Einheit zu halten, die der Geist gewirkt hat. Erst jetzt, wenn ich demütig bin, wenn der Herr mich gedemütigt hat, in kleinen Bereichen, bin ich bereit, auch die Einheit zu halten, die der Herr gewirkt hat, die der Geist gewirkt hat. Was ist das für eine Einheit? Was hat der Herr in Johannes 17 gebetet? Die Einheit zwischen Vater und Sohn. Sowas Organisches. Das war eine Einheit wie der Vater und der Sohn. Und da hat der Herr ja gesagt in Johannes 17, Vers 21, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Wie wir eins sind. Nicht wie wir uns trainiert haben, einig zu bleiben. Das kann ich auch machen, indem wir uns so ein bisschen vielleicht aus dem Weg gehen oder aufpassen, ja nichts Falsches zu sagen. Das ist mein altes Ich. Meine eigene Kraft. Manchmal denke ich, ich muss jetzt die Zähne zusammenbeißen. Dass ich eins sein kann mit dem Bruder oder mit der Schwester. Aber Geschwister, das ist Muskelkraft. Zähne zusammenzubeißen. Das ist deine eigene Kraft. Trainiere deine Muskeln beim Sport. Aber diese Einheit ist nicht durch Muskelkraft zu trainieren. Nicht durch Zähne zusammenbeißen, dass wir es irgendwie miteinander schaffen. Nein. Eins sein, wie der Vater und der Sohn eins sind. Eifrig bestrebt, die Einheit des Geistes zu halten. Das, was der Herr geschafft hat am Kreuz, uns nämlich in diese Einheit hineinzubringen. Was er geschafft hat, diesen Leib zu schaffen, diesen wunderbaren Leib, den wir auch gestern Abend vor Augen gemalt bekommen haben, diesen einen Leib. Das ist doch wunderbar. Diese Einheit hat der Herr geschaffen, das möchte ich festhalten. Mit den Geschwistern an meinem Ort. Eifrig. Eifrig bestrebt. Und es fängt damit an, dass ich zuerst mal meine trennenden Gedanken ablege. Das, was mich von euch trennt, abzulegen. Alle Bosheit, alle Falschheit, 1. Petrus 2, Vers 1. Alle Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Ihr jungen Heiligen, so schnell geht das, dass ich übel nachrede. Ihr kennt es aus euren Klassen, es ist tägliches Brot. Übereinander zu lästern, sich besser darzustellen als der andere, den anderen so ein bisschen lächerlich zu machen, das ist cool heutzutage in den Schulen. Das wird den Schülern, den jungen Leuten beigebracht von außen. Nicht umsonst sagt der Petrus, leg das ab. Das hat in der Gemeinde aber gar nichts zu suchen. So schnell bilde ich mir ein Urteil. Hast du gesehen? Hast du gehört? Schon wieder sehr stolz. Ich weiß es ja doch besser. Vergesst nicht, jeder steht und fällt seinem Herrn. Der Herr wird ihn halten. Ihr merkt, der Feind, er kämpft gegen die Gemeinde. Ich möchte es einfach mit diesen Versen auch nochmal zeigen. Dem Feind ist es nicht egal. Warum? Wir möchten zur Einheit des Glaubens kommen. Zu einem erwachsenen Mann, davon werden wir morgen noch hören. Dafür sollen wir uns demütigen. Dafür sollen wir diese Einheit, die der Herr geschaffen hat, festhalten. Ganz praktisch, sehr praktisch an meinem Ort. Und jedes Mal, wenn ich merke, ach, da ist mir vielleicht wieder was rausgerutscht über den Bruder, über eine Schwester, soll der Herr mich sofort erinnern, stopp, stopp, stopp. Demütige dich unter die Hand Gottes. Er baut seine Gemeinde. Ihm sei die Herrlichkeit, Geschwister. Und dieses Eifrige, eifrig bestrebt, die Einheit des Geistes zu halten, ja, das braucht meinen Eifer. Und ich möchte kurz von einem Bruder was vorlesen, der sehr eifrig war. 2. Timotheus 1, 16. Ein Bruder, Onesiphorus, kaum erwähnt in der Bibel, aber hier ein ganz wunderbarer Bruder. Der Herr gebe Barmherzigkeit im Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Lob den Herrn. Lass uns die Geschwister eifrig suchen und finden. Komm in die Versammlungen. Such die Geschwister in der Versammlung. Zieh dich nicht zurück. Versteht mich bitte richtig. Zieh dich nicht zurück hinter deinen Computer. Und sag, ja, schon okay, Hauptsache ich bin online dabei. Es geht hier nicht um Geschwister, die wegen Krankheit und Gebrechlichkeit zu Hause bleiben müssen oder solche, die an so einer Konferenz nicht weit reisen können. Kein Problem damit. Bitte, ihr Heiligen auch, die ihr online zuhört. Mir geht es um diese Grundhaltung. Dass ich sage, ach ja, ob ich dabei bin oder nicht, physisch, spielt nicht so die Rolle. Hauptsache ich höre irgendwas, nicht ganz. Eifrig, die Einheit des Geistes, die Einheit, die der Geist gewirkt hat, zu halten. Das ist die Basis für den Aufbau. Ja, es fängt mit der Demut an, wie ich es jetzt am Anfang gezeigt habe, wie der Herr uns demütigt, wie wir uns demütigen, auch um der Geschwister willen, anzuerkennen, was der Herr in den Geschwistern tut, und dann halten wir diese Einheit eifrig, die der Herr geschaffen hat. Es braucht ein Eifer dafür. Nochmal ein Wort an euch junge Geschwister. Überlasst dieses Feld des Eifers bitte nicht der Elterngeneration. Und schon gar nicht der Großelterngeneration. Sei du eifrig, die Einheit mit den Geschwistern zu halten. Was für ein Sieg des Herrn über den Feind. Wenn er sagen kann, guck mal, hier gibt es Geschwister an diesem Ort, die halten die Einheit eifrig. Da ist ein junger Bruder in seinem Alter, niemand drumherum, aber er hat diese Haltung eifrig, die Einheit am Ort zu halten. Was für ein Sieg über den Feind. Und ich möchte enden mit diesen bekannten Versen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 und 43. Sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Und es kam über jede Seele Furcht. Wenn wir demütig sind, Geschwister, und dem Herrn die Herrlichkeit geben, da wird Furcht aufkommen über jede Seele. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Was für eine herrliche Zeit liegt vor uns, Geschwister. Wenn wir in aller Demut einander in Liebe tragen, die Einheit des Geistes fleißig halten. Ich freue mich sehr auf diese Zeit, Geschwister. Und ich freue mich auf noch mehr, was der Herr in diesen Tagen offenbart. Lass uns wirklich vor dem Herrn stehen. Vor dem Herrn prüfen, Herr, wo bin ich dir noch im Weg? Herr, wo bin ich dir noch zu selbstsicher? Herr, ich möchte deine Demut lernen. Ich möchte dich kennen als den Demütigen, von Herzen Demütigen. Für den Aufbau deiner Gemeinde, für die Herrlichkeit in der Gemeinde. Lob den Herrn.